und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
Hergen Sasse
und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon ziemlich lange. Ich leite seit bald 14 Jahren den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar und immer mit Freude und Leidenschaft, und mir fällt dabei auch immer wieder was Neues ein. Aber der Weg ist nie ganz konfliktfrei und deshalb freue ich mich, dass ich heute einen guten Gesprächspartner an meiner Seite habe. Lieber Hergen, stell dich doch auch mal eben vor.
Ja, ich bin Hergen, befasse mich liebend gerne mit Konflikten, beziehungsweise lieber mit der Auflösung von Konflikten. Und ja, also es gibt viel zu sagen, aber ich glaube, das ist so die Haupttätigkeit. Jetzt letztes Jahr im Januar ist ja das Buch Konflikte lösen im Herder Verlag erschienen für den Kita-Bereich. Und ja, seitdem mache ich viel rund ums Thema Konflikte, Kommunikation und ja, Deeskalation auch. Ja, das reicht im Grunde. Vater bin ich aber auch, das sage ich immer ganz gerne, ne? Von zwei Kindern, zwei Jungs auch noch. Oh Mann, ich liebe sie und sie haben eine total gutes, das merke ich in letzter Zeit nochmal, das muss ich dir unbedingt sagen, super viel Wutpotenzial, was ich liebe. Ne? Also die können sich super für sich einsetzen und ich kann super mit ihnen üben. Das mag ich sehr, sehr gerne tatsächlich.
Ich finde das ganz lustig, weil ich bin ja Mutter von drei Kindern und ja. Ich habe ja zwei erwachsene Söhne.
Ja.
Und dann war mir völlig klar, das dritte Kind, als ich mit dem dritten schwanger war, das muss ein Mädchen werden. Ich brauchte mal die Abwechslung und man wächst aber so in seine Rollen rein. Und ich hatte schon das Gefühl, ich war in dem Moment auch eine passende Jungsmama.
Ja.
Und da hat es dann eben auch gepasst. Dann kennt man sich mit den jungen Themen ganz gut aus. Wenn man dann ein Mädchen kriegt, muss ich dann nochmal wieder ein bisschen umstellen. Und wenn ich probiert habe, meine sozialpädagogischen Redeanwendungen oder Redegewandtheiten und Konfliktlösungsmodelle zu Hause auszuprobieren, haben die zu mir gesagt, Mama, red nicht so komisch.
Ja.
Oder ich krieg den Tritt von meinem Mann unterm Tisch, dass er gesagt hat, sag mal, das sind hier Teenager vor dir, mit denen kannst du doch jetzt nicht so reden. Also ich bin gespannt, was du für Tricks hast, wie du das mit deinen Kindern auflöst.
Ja, man lernt ja immer so dieses, wie du schon sagst, ne? Das eine ist das, was man gelernt hat und das andere ist das, was man in der Wirklichkeit dann auch braucht und was funktionieren soll. Ich liebe die Theorie und die Praxis ist trotzdem ganz anders, ne? Das ist ja halt leider auch so.
Ja, und ich finde, wir müssen einfach auch nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen haben.
Ja.
Und das
ja.
war so quasi gefühlt unser erster Kontakt und seitdem ist so viel passiert, oder?
Ja, ja, ihr hattet ja einen wundervollen Fachtag. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich von dem Fachtag bei euch ganz, ganz viel mitgenommen habe. Also das ist wirklich hängen geblieben, auch weil es ja jetzt um Konflikte geht. Aber allein wie die Strukturierung von Räumen, das alles neu zu denken, Konflikten extrem vorbeugt. Ne? Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, als ich bei euch war. Und habe gedacht, das ist was ich jetzt seitdem in jedes Seminar mitnehme, ne? Also ihr könnt wirklich allein durch Raum gestalten und natürlich die Organisation von wer arbeitet wie und wo, super viele Konflikte mit Kindern vorhinein schon auflösen, ne? Weil Thema Selbstbestimmung, ne?
Auch.
Genau.
Ja, mit Fachkräften auch.
Ja.
Ich habe ja mit Fair auch ein Live nochmal gemacht zum strukturflexibel sein.
Ja.
Und auch da nochmal sagen, naja, es ist gut, wenn man flexibel ist, aber manchmal ist es auch ein Hindernis, weil wir pädagogischen Fachkräfte sind total gerne flexibel und wir sind es gewohnt, uns ganz ad hoc auf unterschiedliche Situationen einzustellen und wir sind spontan und reagieren dann da ganz cool drauf und es ist wirklich eine wichtige Kompetenz und dennoch brauchen wir manchmal die Sicherheit, dass manche Dinge immer gleich sind.
Ja, ja. Also Routine ist ja auch entlasten, ne? Also schont so ein bisschen die eigenen Ressourcen. Ich habe das jetzt ja auch gemerkt, je freier ich werde in der eigenen Zeitgestaltung, desto anstrengender kann es werden, wenn jeder Tag immer wieder komplett anders ist und ich mir da wirklich nochmal ein paar Routinen suche, um zu gucken, okay, damit ich was schaffe, brauche ich gewisse Routinen, damit ich nicht immer wieder drüber nachdenke, wie mache ich das jetzt, ne? Und das ist aber gleichzeitig, ja, da kommen wir auch in die Kita wieder, Konfliktpotenzial, das haben wir schon immer so gemacht und das läuft einfach jetzt Jahrzehnte so weiter, weil es so leicht ist, ne?
Und da einen schönen Mittelweg zu finden, was brauchen wir, welche Strukturen sind wichtig, welche geben uns Halt und Sicherheit und welche Strukturen schränken uns ein, da nochmal genauer zu gucken. Und du hast recht, wenn manche Dinge klar sind, klar geregelt sind, dann habe ich da keinen Konflikt drüber, weil dann weiß ich, das ist überhaupt gar keine Diskussion wert.
Wir haben uns da geeinigt, das ist der Punkt, ne? So ist das hier, ne?
Ja. Ja, und jeder weiß, wie es läuft, und ich finde es total spannend, dass du das nochmal sagst. Das war ja eine Rückmeldung, die wir bei der Bewertung der Kita-Preisexpertinnen gekriegt haben, dass sie total überrascht davon waren, wie wenig Konflikte oder bis hin zu gar keine Konflikte bei uns im Kindergartenalltag passieren. Mhm. Und die Kinder sind groß geworden mit den Aushandlungsprozessen. Ja. Die sind es gewohnt, dass man drüber spricht und dass man miteinander eine Lösung findet.
Ja, und das ist schön, dass du das sagst, weil Konflikt ist ja, also Differenzen und Konflikte sind ja nicht das Gleiche, ne? Bei euch werden ja sicherlich auch viele Differenzen da sein. Ich möchte das, der andere möchte das, ne? Und jetzt muss man gucken, wie können wir da miteinander gehen? Das an sich ist ja noch gar kein Konflikt. Das ist ja die Aushandlung, wie du auch sagst. Wie können wir jetzt miteinander gut umgehen? Der Konflikt wäre ja die Verhärtung nachher, dass beide sagen, ich bin nicht bereit, auf dich einzugehen, und ich weiß, dass dich das irgendwie beeinträchtigt, und ist mir aber egal. So, dann hätten wir ja den Konflikt. Solange wir aber kommunikativ sind und konstruktiv miteinander sind, ist es ja, wie du sagst, ein Aushandlungsprozess. Und das gehört zum Leben dazu, finde ich, ne?
Ja, und das bereichert ja auch ein Leben. Also ich finde es super spannend, mich mit Menschen zu unterhalten, die nicht meiner Meinung sind.
Ja.
Weil das macht meinen Blickwinkel so viel größer, wenn immer nur jeder in der gleichen Suppe rührt und das Gleiche kocht. Ja, dann wird irgendwann das Gespräch langweilig oder dann hört's auf, neu zu sein, weil es wiederholt sich alles immer. Ja. Und wenn man nicht immer einer Meinung ist, dann kann man da ganz, ganz gut miteinander reden. Und ich habe eine Freundin, die heißt auch Katrin. Ja. Und mit Katrin ist es immer toll, wenn ich mit Katrin unterwegs bin. Wir können uns beide so gegenseitig lassen. Und wir sagen dann zu der anderen, kannst du mir mal denken helfen? Und dann geht's wirklich nur drum, der anderen denken zu helfen und dann wirklich unverblümt und klar seine eigene Meinung dazu zu sagen oder das zu kommentieren, wie die andere das sagt. Und es ist immer eher eine Beratung als ein Ratschlag.
Ja, weil du lädst es ja ein, offensichtlich. Ihr ladet euch ja ein, das zu tun. Und so ein Ratschlag, finde ich, der kommt oft so aus dem Nichts so. Ey, ich weiß das besser und ich sag dir jetzt mal, wie es geht. Und dieses Einladen.
Und ich erwarte, dass du es umsetzt.
Ja, das auch noch, genau. Und wenn nicht, dann machst du es falsch, ja. Aber ich finde das toll, weil das ist das, also wenn wir jetzt auf Konfliktebene wieder sind, das Einladende, habe ich einen Auftrag mit dir, dieses Thema zu bearbeiten oder nicht. Also ich kann ja nicht einfach übergriffig sagen, ich mache das jetzt mit dir, wenn du mich gar nicht lässt, ne? Funktioniert halt nicht, ja.
Schön. Ja, und dann erlebe ich doch noch ganz häufig, dass es immer wieder uns Erwachsenen schwerfällt, die Punkte richtig umzusetzen, die wir uns eigentlich bei den Kindern wünschen. Ich glaube, dass das der größte Konfliktpunkt im Kindergarten an sich ist. Also wir setzen konzeptionell Werte fest, die wir uns in der Umsetzung für die Kinder und von den Kindern wünschen.
Ja.
Also wir wünschen uns von den Kindern, dass sie doch mal sagen, was los ist. Mhm. Sag doch, was ist. Du musst dem anderen doch erklären, was dich jetzt gerade stört. Oder sag doch Stopp, wenn du das nicht haben möchtest.
Ja.
Und dann ist so für mich immer wieder die Frage, können wir das eigentlich selbst?
Ja.
Wie erlebst du das?
Total. Ja, ich überlege da jetzt ein bisschen drüber und denke ein bisschen drüber nach. Ich glaube, ich habe die Erwartungshaltung, also ich selber, ich kann das jetzt nur auf mich nehmen, ne? Ob ich das beobachte in Kitas, ja, auf jeden Fall beobachte ich das, dass von Kindern sehr, sehr viel verlangt wird, wo ich denke so, okay, wenn ich jetzt die Teamsitzung anschauen würde, das lebt ihr selber gar nicht, aber es ist, also das Schöne darin ist, ihr wünscht euch das für euch selber, aber wie schwer ist es denn eigentlich, das umzusetzen und das dann an ein Kind als, ne, Anforderung zu setzen, ist ja unfassbar schwierig. Also sag doch, was dein Bedürfnis ist, steckt ja vielleicht auch noch dahinter jetzt, ne? Und dann verhandel doch am besten auch noch so, dass niemand verletzt wird. Und dann spielt doch schön miteinander. Das könnte ja im schlimmsten Fall noch passieren. Ja, bei mir selber, also ich habe auf mich selber jetzt nochmal geschaut. Ich warte das nicht mehr. Weil ich
von
weiß.
Von anderen.
Also von Erwachsenen schon manchmal mehr, natürlich, von Kindern weniger. Ich glaube gar nicht mehr. Also ich glaube, ich bin da sehr geduldig und lade das ein, was kommt und versuche das Verletzende aus dem Verhalten rauszunehmen, also im Sinne von, ich lenke es in eine Richtung, die nicht mehr verletzend ist, versuche zu verstehen. Aber soll ich dir was erzählen dazu?
Ja.
Weil es jetzt, du siehst, also wenn ich ratter, kann ich nicht gut reden im Kopf. Das ist das Problem.
Das macht nichts.
Ich hatte letztens mit meinem kleinen Sohn eine Auseinandersetzung und die war richtig mit allem, was man so kennt, ne, körperlich schlagen und, also nicht ich, sondern er. Das ist nochmal wichtig an der Stelle. und so, also so richtig, richtig in so einer Phase von Wut, die außer Kontrolle gerät, wo alles kaputt gemacht werden sollte, was geht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt mich einfach wirklich mit dieser Wut zu verbinden und nichts zu erwarten, sondern einfach zu gucken, was ist los und irgendwann auch in diese Energie reinzugehen. Und irgendwann sind wir dann, also es war ein langer Prozess, ich habe immer wieder den Schlag gestoppt und war ruhig dabei und habe versucht zu verstehen und bin nicht weggegangen. Das war in dem Moment auch wichtig für ihn. Ich bin nicht weggegangen, habe ihn nicht alleine gelassen mit dieser Wutphase. Und irgendwann, kurz danach, haben wir dann eine Kissenschlacht gemacht und ich dachte so, oh, ich freue mich so, dass ich das mittlerweile kann, dass ich ihn nicht für, dass er mich schlägt, jetzt irgendwie versuche abzustrafen, wie man das ja so macht für solche Verhaltensweisen, sondern es geschafft habe, mit ihm in eine schöne Kissenschlacht zu kommen und dann die Situation irgendwann langsam aufzuklären. Und es ging da tatsächlich um das Klassische, ich will noch Fernsehen gucken, ne? So. Und dann ging es aber ans Abendessen zusammen, dann ging es ans Lachen miteinander, ans Kuscheln miteinander. Und ich bin da sehr, sehr dankbar drüber, dass ich das geschafft habe und nicht die Erwartung hatte, dass er doch jetzt endlich das hinkriegt, mich nicht zu hauen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das war schon krass. Und es gab auch keine Strafe für und es gab auch kein abfälliges Wort für dieses, du hast mich geschlagen und so. Es gab in dem Moment ein klares Stopp und ich bin ein bisschen auf Distanz gegangen, dann wieder zu ihm. Und es waren immer wieder so ein Ausloten von, kann ich näher kommen oder nicht? Und ne, kann ich jetzt mein Gesicht in deine Richtung lenken oder kratzt du mich dann? Und das war total, weil das war richtig, da waren keine Worte mehr, das war einfach so ein Fühlen. Jetzt darf ich wieder kommen, oh, jetzt kratzt du mich noch. Weißt du, dieses immer wieder Ausloten von, bin ich sicher, wo ist die Grenze? Ah, das war ein ganz intensiver Moment und ich muss sagen, Saskia, ich war tief glücklich danach, dass ich das geschafft habe, dass ich keine komischen Erwartungen aus meiner Vergangenheit in die Situation mit reingenommen habe, dass ich einfach das angenommen habe, wie es jetzt gerade ist. Ich weiß ja, dass ihm das leid tut. So im Nachhinein, keine Frage, der wird mich nicht verletzen wollen. In dem Moment keine Chance gehabt, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt diese Erwartung hätten, auch im Kita-Alltag, ich weiß, es ist super schwierig und man hat viel mehr Kinder als nur zwei in den Gruppen. Aber dabei liebe mich am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene, ne? Das ist ja so ein Spruch, wobei ich finde, verdienen tun wir Liebe immer. Also wir müssen es gar nicht verdienen. Liebe sollte bedingungslos sein. Aber es passt halt in dem Moment, wenn ein Kind so ein Verhalten zeigt, sehr, sehr gut. Und wenn ich das schaffe, also Respekt vor allen Menschen, die das schaffen. Also wirklich.
Und, ja, was du sagst, macht mich jetzt wiederum nachdenklich,
ja.
Weil ich überlege, wie ist das in einem anderen Kontext und zu sagen, ja, was würde ein hemmen, das auszuhalten, wäre so dieses, ist es okay, dass wir jetzt ein Spiel daraus machen?
Ja, ja,
ja, ist genau. Es okay, ist dann bei dem nächsten Konflikt die Ernsthaftigkeit noch gegeben oder ist die Ernsthaftigkeit nicht gegeben? Das wären ja die Sorgen, die dahinter stecken würden.
Ja.
Zu sagen, wie bremse ich das, wie höre ich damit auf? Ja, was würde mich daran hindern?
Ich glaube auch, du musst doch mal konsequent sein, du musst doch mal hier, ne, klare Grenzen ziehen und so. Das sind natürlich Dinge, die aufploppen können in uns, die uns da total behindern. Wenn ich in dem Moment das Lachen sehe, ne, in dem Gesicht von meinem Sohn oder auch von anderen Kindern und dann dieses in den Arm nehmen und dieses, hey, was können wir jetzt machen? Dann würde ich sagen, ist das eine definitiv gelungene Konfliktlösung in dem Moment, weil wir haben alles geschafft, was vorher unmöglich war. Also wir sind wieder miteinander, wir können miteinander was machen. Und ja, es gab einen Übergriff vorher. Das stimmt, das kann man nicht schönreden. Aber wir kennen das doch. Also der wird bei Kindern in der Regel kratzen, beißen, hauen, hat alles einen Grund, wird in bestimmten Phasen einfach auftreten.
Und es ist manchmal einfach, wenn einem die Worte fehlen oder wenn man das Gefühl hat, die Worte sind machtlos gegenüber dem anderen. Und dann wissen Kinder sich nicht anders zu helfen.
Genau.
Und ich habe gerade überlegt, wie wäre das für mich, wenn ich so wütend wäre und sauer wäre und die anderen würden nur gucken, dass der Eigenschutz besteht, dass man unversehrt bleibt und gar nicht drauf reagieren. Ich weiß so gar nicht, ob man dann wütender werden würde noch oder ob man sich dann beruhigen würde oder manchmal ist es ja dann so, dass es dann in so einer Welle nochmal kommt, ne?
Ja.
Dann hast du dich wieder eingekriegt und dann ist da noch ein falsches Wort und dann kannst du doch wieder nicht aufhören. Also dann bist du wieder in dieser Welle drin.
Genau. Ich hatte genau, Saskia, genau den Gedanken hatte ich vor einer Woche ungefähr, dass ich gedacht habe, wie schön wäre das, wenn wir uns immer bedingungslos annehmen. Das Verhalten kann man ja nochmal trennen. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der gerne mal ein bisschen stichelt. Also kann man sich vielleicht weniger vorstellen, aber gerade in so Freundschaften, je nachdem, wenn es eine ganz, ganz, ganz intensive Freundschaft ist, dann stichel ich auch mal. Und weil es mir gerade nicht so gut geht, dann haue ich irgendwas raus von wegen immer anderer Meinung sein. Immer einfach andere Meinung, weil ich finde es gerade blöd so, ne, wie es bei mir läuft und du erzählst alles so toll. Und wenn dann die Antwort käme, hey, du bist gut, so wie du bist, ne, und ich schätze dich extrem oder ich mag dich oder was weiß ich, wie wir unsere Worte wählen, aber hör damit auf, so, ne, es ist alles gut, aber hör damit jetzt auf. Statt sich abzuwenden, weil wir häufig miteinander uns abwenden, wenn uns jemand irgendwie behandelt, dann wenden wir uns ab und der Kontakt bricht ab. Das ist ja auch eine gesunde Strategie. Ich habe gleichzeitig gedacht, wie krass wäre das, wenn ich als Mensch immer weiter angenommen werde und ich nicht diese Abwendung erfahre. Was würde das mit mir machen? Habe ich so noch nicht erleben können, weil wir uns in erster Linie abwenden, um uns zu schützen. Aber was passiert denn, wenn mit mir genauso umgegangen wird wie in diesem Beispiel von meinem Sohn und mir? Also wenn mein Gegenüber diese Rolle von mir jetzt einnimmt und ich nur mit Worten jetzt quasi ein bisschen schlage, nicht körperlich, nur mit Worten, kann ich dir nicht ganz beantworten. Ich glaube, es wäre ein schöner Moment. Ich habe es aber so noch nicht erlebt. Also wenn ich jemanden beleidigen würde, dann erlebe ich nicht, dass jemand sagt, bei mir bleibt. Weißt du, was ich meine? Dann erlebe ich Abwendung, Abkehr, alleingelassen werden mit meiner Wut oder mit meiner verletzenden Aggression.
Und Kinder haben dann manchmal noch das Pech zu Hause, dass sie dann zwei Leute gegen sich haben, ne?
Ja.
Also, dass dann die Eltern sich miteinander verbünden.
Ja.
Und das ja sowieso schon ein Gefälle ist, weil das eine ein Erwachsener ist und das andere ein Kind. Ja. Und plötzlich sind die Eltern im Schulterschluss gegen das Kind.
Ja.
Und sind dann beide doof.
Ja.
Also eher, ja, um das richtig zu sagen, was ist da das richtige Wort? Doof ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber zu sagen, ja, finden dann auch nicht die treffenden Worte oder verletzen beide dann mit den Worten das Kind. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment wird es echt zu viel.
Und ich habe da mal letztens verbinden statt verbünden. Finde ich so ein wunderschönes Leitprinzip, weil wir uns oft gegen andere verbünden, wenn sie sich falsch verhalten, aber da die Verbindung nicht aufzugeben und immer in Verbindung bleiben. Ich glaube tatsächlich, das wäre das Beste, was wir machen können. Und was ich noch unbedingt sagen möchte, wir erwarten das jetzt von Kindern, wir erwarten das von uns. Jetzt gucken wir uns doch mal die ganze Situation auf der Welt an. Also selbst die in der Politik haben es doch nicht drauf, gewaltfrei miteinander für Frieden zu sorgen, sondern sie hauen drauf, sie verletzen sich. Sie bringen sich ja sogar um offiziell und haben dafür sogar Kriegsrechte, also wie man sich umbringen darf. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Ziel von, also Gewaltfreiheit ist ja nur eine Vision, das kann ja niemals ein Zielzustand sein, glaube ich. Also das wird ja nicht funktionieren. Wir Menschen neigen ja zur Gewalt, leider. Es ist eine große Vision, die wir, glaube ich, so gewaltfrei, wie siehst du das? Ich glaube, meine Meinung ist, wir erreichen keine Gewaltfreiheit.
Ich glaube auch nicht, dass wir so schnell eine Gewaltfreiheit erreichen würden, weil wir ja mittlerweile auch sehr kritisch sind, wo fängt Gewalt schon an?
Ja.
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 Und zu sagen, ja, das ganz auszumerzen, dazu sind wir einfach zu sehr Mensch und haben einfach Emotionen, die irgendwo gebündelt werden müssen und raus müssen. Und wenn sie in Taten nicht rausgehen, dann gehen sie in Worten raus.
Ja.
Und da ist manchmal die Überlegung, was ist verletzender? Also, ja, in manchen Fällen ist eine Ohrfeige weniger verletzend. Also ich mag die nicht gut reden und ich mag auch niemanden motivieren, sein Kind lieber zu schlagen, als mit dem Kind zu reden.
Ja.
Aber zu sagen, okay, eine Ohrfeige ist in dem Moment sehr erniedrigend, das macht einen großen Schmerz und es gibt diesen Schreckmoment. Aber Worte machen es viel, viel schlimmer und die hallen nach und die bleiben noch viel, viel länger, wenn man böse Sachen und gemeine Sachen sagt oder immer wieder niederschmetternde Dinge tut. Ja, heute Morgen haben wir in der Zeitung gelesen, einen Artikel, dass eine Frau angezeigt war vor Gericht, weil sie ihr Kind gezüchtigt hat mit Gürtelschlägen und Bissen. Wo du sagen musst, wie kann das sein, ja, dass sowas einfach heute noch passiert? Oder wie kann es passieren, dass man einen Säugling immer noch schüttelt? Aber was sind das für Momente? Das sind Momente, in denen meistens die Erwachsenen super hilflos sind, weil sie da nicht genügend Unterstützung gekriegt haben, weil sie selbst eine schlechte Biografie haben. Oder es heißt nicht, dass man das entschuldigen soll, aber das ist zu dieser Frage, können wir das schaffen, friedlicher auf der Welt miteinander zu sein? Und meine Antwort ist eher nein.
Ich sehe das wie du. Ich glaube, wenn es uns insgesamt sehr gut geht, wenn wir einen sicheren Rahmen haben, wenn wir abgesichert sind, wenn wir ein gutes Umfeld haben, ist Gewaltfreiheit bestimmt ganz gut möglich. So, also dann kann ich, vielleicht habe ich mich super auch weiterbilden können, meine Biografie bearbeitet und so weiter. Das ist ja so ein kleiner Teil an Menschen, die das geschafft haben. Aber wenn ich meine Biografie nicht bearbeitet habe, wenn ich da ganz viel auch Gewalt erfahren habe, wenn ich selber in einer großen Ohnmacht bin, wenn ich vielleicht in so einer Blockwohnung wohne und viele Menschen wohnen ja da und da ist auch nichts gegen zu sagen, aber wir wissen, dass Kinder, die schreien, da nicht hingehören aus Sicht der anderen, die da ihre Ruhe wollen. Dieser Stressfaktor, der einfach durch dieses Zusammenleben kommt. Dann dieses nicht schlafen können, vielleicht alleinerziehend zu sein, ne? Und dann jetzt die 10. Nacht in Folge nicht schlafen zu können und dann übergriffig geworden zu sein. Das rechtfertigt gar nichts. Ich sage damit nur, und das ist auch wieder dieser schöne Satz, ich verstehe das, bin natürlich 100% dagegen und nicht einverstanden. Und wir müssen gucken, wie wir da eine Unterstützung und Handlungsfähigkeit schaffen können. Und gleichzeitig kann ich das verstehen. Also ich kann Gewalt gegen Menschen verstehen. Ne? Und ich will es auf jeden Fall verhindern. Ich will, ne, mit gewaltfreier Kommunikation, alles, was wir machen so, geht alles in die Richtung, möglichst niemanden zu verletzen. Und gleichzeitig, wenn ich sage, ich verstehe das, ich kann das nicht verstehen, heißt das eigentlich, ich will das nicht verstehen. Und diese Anteile in mir, ne, die habe ich auch in mir. Die lehne ich aber so sehr ab, dass ich dir das nicht zugestehe, dass auch du die hast. Und wenn du die zeigst, dann lehne ich dich ab. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, weil wenn wir mal ehrlich sind, wir alle können super gewaltvoll sein. Das müssen wir erstmal akzeptieren, dass wir unfassbar gemeine Menschen werden können in bestimmten Situationen.
Das kann von 0 auf 100 gehen.
Ja.
Ja, und dann ist ja diese, wenn du sagst, ja, diese Gewaltfreiheit und die achtsame Kommunikation, die sorgt ja auch dafür, dass man miteinander empathisch ist, dass man lernt, Empathie überhaupt zu leben und umzusetzen. Und um wieder auf die Einrichtung zurückzukommen, da finde ich es ganz spannend, dass man genau an den Kindern sieht, wie viel Empathie sie zu Hause erfahren, wenn sie zum Beispiel ihren Teddy oder ihre Puppe versorgen, wie sie die halten, wie sie mit der sprechen, wie sie mit der umgehen, spiegelt ganz, ganz viel wider. Ja, das kann man nicht auf jede Situation machen, ja, aber dieses prinzipiell, dieses im Rollenspiel oder wie empathisch ein dreijähriges Kind schon sein kann mit der Freundin oder einem Freund oder einem anderen Kind und dann zu Hilfe kommen kann und unterstützen kann. Also auch das kann man super gut schulen und das kann man im Kind schon ganz, ganz früh beibringen, dass es nach anderen guckt, dass es da achtsam ist, dass es auch couragiert ist. Ja, und da habe ich auch nochmal ein Beispiel von privat. Wir hatten das jetzt, meine Tochter ist jetzt in Klasse 5 und die Kinder in der Klasse haben alle neuen Handy. Wenn man in die weiterführende Schule kommt, kriegen die Kinder meistens ein Handy und da ist die Schwierigkeit, dass die Eltern zu wenig danach gucken, was in diesen Chats geschrieben wird. Ja. Und dann passiert es ganz, ganz schnell, dass da auch übergriffige Sachen geschrieben werden, weil die Kinder damit gar nicht umgehen können und die sind nicht rangeführt worden. Und plötzlich ist das ein neues Medium, wo alles so fremd und so neu ist und ich habe so einen Einfluss jetzt auf Menschen und ich kann was sagen. Und dann passierten in diesem Klassenchat ganz verletzende Dinge. Ja, oder die Klassensprecherinnen haben dann einen rausgeschmissen, weil der sich gegen die Regeln verhalten hat. Ah, der hat ein ekliges Video gepostet.
Ah,
und dann haben die den aus der Klassengruppe geschmissen und dann haben die einen Shitstorm abgekriegt. Ja, und dann können die das gar nicht aushalten. Dann sitzen die da und sind traurig. Und meine Tochter ist gekommen zu meinem Mann und die hat gesagt, Papa, das passiert da gerade. Guck mal, was da im Klassenchat da gerade passiert.
Ja.
Und hat es gezeigt. Ach, und ja. Dann hat sie miteinander besprochen, ob sie jetzt die Mutter von diesem Mädchen, das so getroffen war, anrufen.
Ja.
Weil, was macht man da jetzt?
Ja.
Ja? Ja. Weiß die Bescheid? Kann man die jetzt mit dem Schmerz ja. alleine lassen? Und da hat man aber auch eine neue Freundschaft für aufs Spiel gesetzt. Mhm. Ja, zu sagen, ja, das kann jetzt bei dem Kind auch ganz blöd ankommen, wie vor Petzen bei der Mutter. Und meine Tochter hat gesagt, nee, ich will, dass du da anrufst, weil ich will, dass ihr geholfen hat.
Ja,
schön. Und es war ganz schön mutig.
Total, total. Und das sind so schöne Situationen, auf die wir einfach nicht vorbereitet sind, ne? Also das ist, wir brauchen ein Miteinander. Ich habe gerade, als du das erzählt hast, noch gedacht, dass es keine Schande ist, auch wie Erwachsenen, dass wir oft nicht wissen, mit Konfliktsituationen umzugehen, weil wir haben keine Vorbilder gehabt, wir haben es nicht gelernt, wir sind gerade in Stress. Und das alles ist natürlich sehr hinderlich, um jetzt gut mit so einem Konflikt umzugehen. Sich dann Hilfe zu holen, ist doch was super Wichtiges, was wir, finde ich, alle immer tun sollten. Wir können ja nicht immer nur den Kindern sagen, holt euch Hilfe, wenn ihr nicht weiterkommt. Wir sollten uns auch Hilfe holen, ne, wenn wir nicht weiterkommen. Und das andere ist, was ich so wichtig finde, dass wir es uns einfach schön machen. Also, dass wir wissen, weil wir gerade über die Rahmenbedingungen auch gesprochen haben, was braucht jemand, der oder die in so ein extremes Verhalten geht, also wo vielleicht gar kein gutes Umfeld ist, wo nichts ist, was schön ist, wo alles nur hässlich ist, sozusagen aus eigener Sicht, dann wären doch die schönen Momente das, was diese Person stärken würde, auch mit Konfliktsituationen anders umzugehen. Und wenn wir jetzt in die Kita gehen, ins Team gehen, uns öfter mal was Schönes sagen, was Schönes geben, vielleicht mal einen Kaffee oder einen Tee machen, vielleicht nochmal nachfragen, wie es dir geht oder was weiß ich, das wären doch Dinge, die sehr präventiv für Konflikte allgemein wären.
Ja, und Zeit, sich pädagogisch auszutauschen.
Total.
Auch das ja. ist das Allerwichtigste,
ja.
um Konflikte vorzubeugen, weil nur ja. so gleichen wir unsere pädagogische Haltung ab und
ja.
an.
Ja.
Ja, dass wir sagen, ja, wie wollen wir handeln?
Ja.
Wie können wir uns Standards festlegen, wie wir in Situationen umgehen wollen?
Ja.
Und dann brauchen wir eine Kultur, die zulässt, dass das mal in Vergessenheit geraten kann und dass dann aber jemand anders da ist, der sagt, ich mag dann nochmal dran erinnern.
Mhm. Ja.
Ja, hatten wir das nicht anders vereinbart?
Ja.
Oder vielleicht auch mal die Kollegin oder den Kollegen einfach fragt, du, wieso fällt dir das gerade schwer, das umzusetzen?
Mhm.
Ja, was brauchst du, dass es dir einfacher gelingt?
Mhm.
Und da erlebe ich auch uns im Miteinander so, dass wir alle das total richtig machen wollen. Und wir sind eigentlich füreinander da. Und dennoch überfordert uns das manchmal, wenn wir unsere eigenen Aufgaben haben und dann den anderen noch unterstützen sollen und dem anderen noch zu Hilfe kommen sollen. Dass wir dann sagen, okay, wenn jetzt noch eins oben drauf kommt, dann ist es aber sehr viel.
Ja.
Und dann sind die Fäden wieder so oder der Gummi wieder so enger gespannt und dann entsteht natürlich schneller nochmal was. Und wenn ich keine Zeit habe, über diese kleinen Alltagsschwierigkeiten zu sprechen und regelmäßig zu sprechen, dann staunen die sich so an. Und dann ist es so ein bisschen wie in einer Partnerschaft mit der Zahnpastatube, die oder diese Kleinigkeiten, die Schuhe im Wohnzimmer oder die Jacke über dem Stuhl, ja, jeder kennt so.
Ja.
Situationen aus einem Zuhause, wo man dann total hochgeht, weil man sich schon 53.000 Mal drüber geärgert hat. Und wenn dann was Großes, Schwieriges passiert, da hat man dann sofort Verständnis dafür, weil das ist ja was Schwieriges und komm, wir finden eine Lösung.
Ja.
Aber für die Kleinigkeiten hat man halt weniger Verständnis. Und deshalb brauchen wir Rahmenbedingungen, die zulassen, dass wir über Kleinigkeiten reden.
Ja. Ja, genau. Und so eine Atmosphäre, also beides, Zeit und Atmosphäre, glaube ich, in der man lachen kann, in der man einfach auch mal sagt, ach, also wenn Humor noch da ist, ne, das ist wirklich was, wo ich denke so, hey, wenn solange wir noch Humor haben, nicht übereinander lachen, sondern miteinander lachen können, werden wir sowieso Konflikte lösen. Wenn der Humor weg ist, das ist ganz komisch, das kann man ja beobachten in Teams, die nicht mehr miteinander lachen können, dann wird's wirklich schwierig, ne? Also solange das Lachen noch da ist, haben wir eine Chance, glaube ich.
Und die Fähigkeit zu vergeben und zu verzeihen.
Ja. Ja.
Ja, also auch zu sagen, boah, was müsste mir eine Kollegin oder ein Kollege um die Ohren hauen, dass ich sagen würde, okay, man könnte sich gar nicht mehr verzeihen.
Ja.
Man kann sich gar nicht mehr in die Augen angucken. Ist es denn dann immer noch ein Arbeitskontext oder ist es dann kein Arbeitskontext mehr? Oder wie löse ich dann einen Konflikt, wenn das passiert ist?
Ja.
Ja, wenn wir in diesen Extremsituationen sind, wie kommt man dann wieder zusammen?
Ja.
Das finde ich ganz schwierig.
Dieses Vergeben, Verzeihen, da würde ich gerne noch eine Sache zu sagen. Ist ja wirklich sowas total für den Selbstnutzen, ne? Um mich zu regulieren, um selbst loszulassen können von diesem Konflikt, um nicht in diesem Hass zu bleiben. Irgendjemand sagte mal, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber Hass zu haben und zu hoffen, dadurch verändert sich was, ist ja wie, als würden wir ne, Gift trinken und hoffen, dass die andere Person stirbt. Also es macht ja nur uns kaputt. Und dieses Vergeben, Verzeihen tut ja uns gut. Wir können loslassen, ich vergebe dir. Das kann für dich total egal sein, aber dieses innere Ich lasse los, macht mich wieder offen für die Schönheit auch, die wir jetzt vielleicht im Miteinander verpassen würden, wenn ich nachtragend bleibe. Ne?
Und Vergeben und Verzeihen heißt ja nicht, dass ich es ganz vergessen muss.
Nee, genau, ja? Wir können ja sachlich auch drüber reden noch, ne?
Ja, oder dass man weiß, okay, wir haben die Vergangenheit miteinander oder das ist da... Das ist da mal passiert und ich möchte für mich so abgrenzen, dass mir das in der Form nicht mehr passiert. Und dennoch kann ich verzeihen und kann gucken, wie können wir darüber über den Alltag kommen. Und das muss aber jeder für sich entscheiden und das hat auch jeder total in seiner Biografie total anders gelernt.
Ja.
Und das sage ich an der Stelle einfach auch nochmal super gerne, dass ich dafür meiner Familie einfach dankbar bin, dass wir das gelernt haben, dass man nach dem Streit wieder gut zusammenkommen kann und dass ein Streit auch mal heftig sein kann und da kann auch mal eine Tür geknallt werden und dann muss einer wieder den Anfang machen und jeder ist dafür verantwortlich, wieder den Anfang zu machen, die Partei zu sein, die sagt, so, ich komme jetzt wieder auf dich zu, ich reiche dir wieder die Hand, ich schlag eine Brücke. Und wie kommen wir jetzt wieder zusammen?
Ja, da gibt's ja das Schöne, vielleicht kannst du das ja, wenn du möchtest, mit drunter packen, weil du fragtest, wie man das erreichen kann. Es gibt ja so eine Art Mitgefühlsmeditation. Muss man wissen, ob man es schön findet oder nicht. Aber wenn wir gerade über, ich sag mal, im Extremstfall über Hass sprechen, dann ist die Antwort ja immer, das also ist ja jetzt schon fast so ein alter Schuh wieder, ist ja Liebe, ne? Also Hass macht ja uns selbst kaputt. Liebe macht uns selber ja auch kräftiger. Und diese Mitgefühlsmeditation ist was ich so großartig fand, dass wir das Gefühl von Liebe bei den Leuten, wo wir es fühlen können, also diesen Gefühlsmix, man sagt ja jetzt auch, Liebe ist nicht ein Gefühl, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Wenn wir sagen, Liebe wäre ein Gefühl und ich kann das bei bestimmten Menschen fühlen, dann geht diese Mitgefühlsmeditation den Weg, dass ich das immer weiter übertrage auf neutrale Menschen, durch bestimmte Fragen nochmal verstärke dieses Gefühl und dann irgendwann auf eine Person übertrage, die ich absolut nicht mehr sehen kann. Und da verstärke ich das Gefühl weiter. Und diese Verbindung zwischen der Person, die ich eigentlich hasse, mit Liebe und das mehrfach, also vielleicht, weiß nicht, 1-2 Wochen lang am Abend, 5 Minuten lang, kann natürlich komplett mein ganzes Gefühlsleben dieser Person gegenüber verändern. Das heißt, ich werde wieder offener und einladender für Lösungen und bin nicht mehr verhärtet und ablehnend. Für mich war das ein Geschenk, als ich das damals mal gelesen habe und dachte, boah, ist ein bisschen schwierig, weil ich bin nicht so der Typ für solche Meditationsformen, aber dachte, das ist doch ein Geschenk, wenn es nur, weiß ich nicht, 1% hilft, ist es doch was.
Ich finde, dass es eine schöne Idee ist, das mit anzuhängen und nochmal zu gucken, ja, wer es haben möchte, der kann davon profitieren.
Kann sich das und anhören, genau.
Ich finde für den Abschluss auch nochmal ganz wichtig, das aufzugreifen, was du vorher gesagt hast, und das, was wir am Anfang gesagt haben, nochmal zusammenzubringen. Was geben wir den Kindern? Dann nochmal drauf zu achten. Wie achten wir bei den Kindern darauf, was sie tun? Uns dabei zu hinterfragen, können wir das auch umsetzen? Sind wir Vorbild?
Ja, total.
Für das, was wir gerade haben wollen?
Ja.
Und dann, wenn wir schon richtig gut sind in der Haltung, und so praktizieren wir das hier, dass wir für die Kinder immer das Gute wollen, dass wir bei den Kindern immer das Positive bestärken, dass wir immer schöne Worte für die Kinder haben und ihnen was Tolles auf den Weg geben. Und da kommt jetzt das wieder dazu, was du gesagt hast, wenn man sich auch das im Team vornimmt. sich immer wieder was Gutes zu tun und was Schönes zu sagen. Ich finde es total gut. Wir machen das immer mal wieder am pädagogischen Tag. Dann haben wir Wäscheklammern mit Herzchen drauf. Und die Wäscheklammern müssen wandern, die dürfen nicht beim Gleichen bleiben. Und man muss die so ungefähr ja nach 5 bis 10 Minuten dann abgeben.
Ach ja.
Und einer Kollegin oder einem Kollegen und dazu ein schönes Kompliment sagen.
Ach schön. Ja, das ist doch cool.
Und sich was Nettes sagen. Und wir haben das auch noch mal eine Zeit lang gemacht, dass wir eine Anfangsrunde hatten, dass man sich da sagen konnte, dass man sagen konnte, ja, was einen gerade beschäftigt oder einem Kollegen oder einer Kollegin ein Kompliment zu machen.
Ja.
Einfach, um das Positive ja. nochmal zu sehen und sich gegenseitig zu schätzen. Und das macht ja was mit uns. Und wir Pädagogen und Sozialpädagogen und Erzieher und wer auch alles immer in der Kita arbeitet, wir können ja gar nicht so gut Komplimente annehmen und mit Komplimenten umgehen. Also auch da haben wir noch ein großes Übungsfeld. Und ja. Das kann man nicht oft genug machen, ne?
Ja. Total. Ich finde, das hast du wunderschön gesagt. Jetzt ein Kompliment in deine Richtung. Ja, ist doch eine tolle Sache. Saskia, darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, bitte.
Weil ich habe es letztens bei Kyle Rogers gelesen und er sagte, Akzeptanz ermöglicht Veränderung. Wenn wir akzeptieren, dass es diese destruktiven Aggressionen gibt, dass auch wir die haben, dann sind wir auf dem Weg der Veränderung. Solange wir das ablehnen, dagegen ankämpfen, bei Kindern und bei uns, werden wir da wenig Veränderung erzielen. Und ich fand, das war für den Umgang mit, also eine Streitkultur, wie macht man das? Ich glaube, mit ganz, ganz viel Akzeptanz dem gegenüber, was gerade ist, ne? Hat mich geprägt, ja.
Ja, das ist spannend und wir können uns da alle nicht von frei machen. Das ist ja in uns allen drin. Also wer sagt, ich habe das überhaupt nicht oder ich ärgere mich nie, ich reg mich nicht auf und mich ärgert nie einer, den möchte ich mal kennenlernen, weil davon könnten wir ganz, ganz viel lernen. Und abschließend können wir dazu nochmal erzählen, wir haben uns vor Weihnachten was Gutes getan. Ich habe dem Team vor Weihnachten eine Trainerin gebucht, die mit uns eine Reise zu uns selbst gemacht hat.
Cool.
Und eine Wertschätzungsreise. Ja. Und das war ein ganz besonderer Moment. Und ungeübt fällt einem das natürlich schwer, sich darauf so einzulassen.
Ja.
Aber es tut unglaublich gut, in einer Meditationsübung zu hören, wie viel man wert ist, was man kann, wo man Kraft tankt und so. Und das war, glaube ich, ein schöner Übergang in die Weihnachtszeit dann.
Ein schönes Geschenk. Ich wäre gern dabei gewesen. Das mal so. Ja.
Das war total spannend und ich bin auch total froh, dass die Felisa das so schön für uns gemacht hat. Und vor allem das Team hat gar nicht damit gerechnet, weil ich sonst immer Self-Help mit der Arbeitszeit bin und wir immer ganz viel pädagogisch arbeiten.
Ja.
Und es war so toll, dass sie sich drauf eingelassen haben. Ich habe nur gesagt, ich habe eine Überraschung und was sie alles mitbringen müssen. Aber sie wussten nicht, was sie wirklich erwartet. Also es war ein Geheimnis. Ja, und es wurde dann gelüftet. Also, für heute, glaube ich, reicht's unseren Hörerinnen und Hörern, aber wir freuen uns total, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dir auch vielen Dank, lieber Hergen, dass du dabei warst. Wir könnten uns immer stundenlang unterhalten und Podcast-Folgen noch und nöcher füllen.
Ja.
Aber für heute sagen wir erstmal Tschüss.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.